In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 16. Oktober 2025 durch Konrad. Die Themen: Hoffnung auf den Kopfbahnhof. Jetzt können die Menschen in Stuttgart entscheiden. Druck auf schlafmützige Landespolitik ist erforderlich. DAB Plus für unsere freien Radios. Puddingessen auf dem Stühlinger Kirchplatz. Selbstverständlich mit dem Messer. Sonarmeldungen aus der Region Rhein-Neckar. Im letzten Fokus Südwest erhofft, gestern geschafft, über 20.000 Unterschriften. Der Bürgerentscheid zum Erhalt des Kopfbahnhofes in Stuttgart ist möglich. Ja, ich habe heute Morgen, im Morgenradio unser Interview von der letzten Woche gesendet. Und es geht nun nichts anderes als um ein Bürgerbegehren, das noch zu wenig Unterschriften hatte und hat oder wie. Das heißt, ich habe jetzt wieder Werner Sauerborn am Apparat und da frage ich ganz einfach: Taschentücher oder Ärmel hochkrempeln? Sprich, geht's weiter oder war's das Ganze jetzt? Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo Radio Dreieckfang, hallo Konrad. Also Taschentücher allenfalls, um die Freudentränen abzuwischen, denn was wir vor einer Woche noch für undenkbar gehalten hatten, ist tatsächlich eingetreten. Wir haben gestern 23.45 Uhr am Rathaus 22.000 Unterschriften abgegeben. Das ist sensationell. Wir haben praktisch in der letzten Woche 10.000 Unterschriften gesammelt. Das ist dasselbe, was wir in den über 2,5 Monaten vorher gesammelt hatten. Es gab also eine unglaubliche Dynamik, die uns ins Ziel getragen hat. 22.000 Unterschriften, die Grenze war bei 20.000. Jetzt ist noch das Risiko der ungültigen Stimmen. Und es gibt einen Streit mit der Stadt über die Frage, wie lang läuft denn jetzt nur wirklich die Frist, die wir haben. Die Stadt behauptet, die Frist wird ausgelöst von einem Beschluss des Gemeinderats und die allgemeine Praxis und Rechtslage ist eigentlich, dass sie von der Bekanntgabe des Beschlusses ausgelöst wird. Das heißt, wir haben noch ein paar Tage. Und deswegen haben wir über die offiziell genannte Frist hinaus jetzt heute vor, noch weiter zu sammeln, damit wir auf der ganz sicheren Seite sind und werden dann möglicherweise einen Rechtsstreit mit der Stadt führen müssen, um durchzusetzen, dass diese längere Frist gilt.
Rechtsstreit mit der Stadt, das heißt, die Stadt ist nicht gerade erfreut darüber, wenn Bürger hingehen und versuchen, Bürger zu mobilisieren, um hier in der Politik mitzumachen. Wie ist es denn gelaufen hier mit eurem Bürgerbegehren, das heißt genau gesagt mit dieser Initiative?
Ja, das kann man wirklich sagen. Die Stadt und auch die Stuttgarter Medien, vor allem die Stuttgarter Printmedien, haben wirklich die ganze Zeit ziemlich viel getan, um das Bürgerbegehren zu torpedieren. Es fing schon damit an, dass diese Frist so terminiert wurde, dass wir in der Sommerpause sammeln mussten, wo alle, teilweise auch wir selber, in Urlaub waren. Und dann gab es Querschüsse und diese Geschichte mit der Frist ist auch so ein weiterer Versuch, sozusagen die direkte Demokratie, und das ist schon eine grundsätzliche Frage, von der Politik zu behindern. Eigentlich sieht die Gemeindeordnung vor, die Politik muss neutral sein und sie muss sogar in formalen Fragen das Bürgerbegehren unterstützen, als Akt der Willensbildung der Bürger, die ja mit ihrem Votum am Ende einen Entscheid des Gemeinderats korrigieren würden.
Jetzt noch was anderes. Ich meine, wir unterhalten uns ja immer wieder über Stuttgart 21 und Stuttgart 21 ist natürlich auch ein ganz, ganz weites Thema. Über was unterhalten wir uns eigentlich da ganz, ganz konkret bei diesem Bürgerbegehren? Um was geht's denn nochmals hier?
Genau. Haben wir die Zuhörer von Radio Dreieckland sind natürlich schon bestens vorinformiert durch euch, aber um es nochmal zu klären oder klarer zu machen, es geht nicht um den Tiefbahnhof. Der ist ja zu 90% fertig. Ob der je funktionieren wird, es steht wirklich in den Sternen. Die Kapazität, die gebraucht wird in so einer großen Stadt und Region, die hat er auf keinen Fall. Und das Motiv des Ganzen war ja, die Bahnhofsgleise oben wegzukriegen und dann ein Immobilienprojekt zu realisieren, das aus verschiedenen Gründen klimapolitisch und auch von den Kosten her niemals, wenn da bezahlbare Wohnungen entstehen, einfach sinnlos und falsch ist. Und jetzt gefährdet natürlich unser Bürgerbegehren, das wendet sich ja dagegen, dass ein Schlüsselteil dieser Gleisflächen abgebaut wird. Wenn der abgebaut würde, dann würde der ganze Kopfbahnhof nicht mehr funktionieren und die Gäubahn, die in den Süden Singen, Rottweil, Bodenseeregion, die würde abgekoppelt werden. Und das Projekt würde einfach so nicht mehr funktionieren, das Immobilienprojekt. Das ist insbesondere unsinnig und wirklich irrational, denn keiner weiß, selbst die Betreiber und Befürworter des Projekts, ob man nicht die Kopfbahngleise noch brauchen wird, weil der Bahnhof nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie das sich die Befürworter erhoffen. Also es geht um viel, es geht zwar nur um dieses kleine Schlüsselstückchen des Gleisvorfelds, aber eigentlich geht es um das ganze Projekt.
Wenn ihr jetzt hier diese, ich sag mal wenn, weil 22.000 Unterschriften habt ihr, nur die sind vielleicht nicht alle gültig und jetzt sammelt ihr weiter und die Stadt macht und tut und überhaupt, was heißt denn da in diesem Falle Bürgerbegehren? Ich meine, mit den 22.000 Unterschriften habt ihr ja erstmal nur erreicht, dass ein Bürgerbegehren angestrebt wird.
Genau, dass ein Bürgerentscheid angestrebt wird. Das Bürgerbegehren, wenn das funktioniert, dann ist die Stadt gezwungen, einen Bürgerentscheid zu machen, so wie das jetzt in Hamburg erfolgreich gelaufen ist. Und ein Bürgerentscheid heißt, die Bürger der Stadt Stuttgart werden wie an einem Wahltag zu einem Urnengang aufgerufen. Und wir könnten uns vorstellen, dass das dann zeitgleich sein wird mit der Landtagswahl im März nächsten Jahres.
Nun hat allerdings Stuttgart ja bereits wieder durchgestartet. Das heißt, es wurden bereits Verträge anvisiert, um ganz einfach oben den Kuchen zu verteilen.
Ja, also wenn man eine Waschmaschine bestellt und dann nachher sagt der Verkäufer, die ist jetzt viermal so teuer, dann gilt, glaube ich, kein Vertrag mehr. Und so hätten die Vertragspartner schon seit vielen Jahren diesen Vertrag, an den sie sich gebunden haben, auflösen können. Jeder Vertragspartner hätte einseitig sagen können, da machen wir nicht mehr mit. Aber sie wollten es eben. Und deswegen ist es keine juristische, sondern eine politische Frage.
Okay, das heißt, wir hören euch garantiert wieder, wie das Ganze ausgeht. Sprich, wie das mit den Unterschriften dann tatsächlich gelaufen ist, ob die Stadt praktisch die Unterschriften anerkennen musste und jetzt ein Bürgerbescheid einleitet oder, naja, wie das Ganze eben weiterläuft.
Ja, genau. Genau. Hoffen wir, dass die erste Variante eintritt und wir hören es gerne wieder.
Das war hier Werner Sauerborn, Stuttgart 21, das heißt Aktionsbündnis Stuttgart 21, aber dieses Bürgerbegehren wurde ja von mir gemacht.
Also das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, als Vertreter davon habe ich ja bis jetzt immer mit euch telefoniert, aber jetzt die letzten beiden Male habe ich jetzt als Vertreter dieses Bündnisses Bürgerbegehren, also wo die anderen eben auch dabei sind, der VCD, der BUND, Verdi, der DGB und so weiter, ein sehr breites Bündnis und da beteiligen wir uns auch und in dieser Funktion habe ich jetzt mit euch gesprochen, als Teil des Kampagnenteams des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Kopfbahnhofs.
Okay, dann wünsche ich euch allen Glück und viel, viel Erfolg.
Okay, danke, tschüss.
Viele Hörerinnen und Hörer, die freien UKW-Sender nur noch störverrauscht empfangen können, fragen das längst. Warum kein DAB Plus? Michel gibt Antwort.
Weiterer Druck auf schlafmützige Landespolitik ist und bleibt weiter erforderlich. Jetzt vielleicht doch Licht am Ende des DAB-Tunnels auch für Radio Dreieckland? Kommt RDL, wie alle anderen freien Radios in Baden-Württemberg, doch noch auf DAB+. Viele Hörerinnen, die unseren UKW-Sendern nur noch störverrauscht empfangen können, fragen das schon längst. Wie beim diesjährigen NKL-Tag bei der Landesanstalt für Kommunikation bekannt wurde, scheint sich die Situation wie folgt möglicherweise zu entwickeln. Die kommerziellen Anbieter wollen lieber drei regionale Kacheln. Das sind Verbreitungsgebiete mit drei verschiedenen Gleichwellensenderfrequenzen für den Norden, für die Mitte und Süden Baden-Württembergs, um nämlich besser den Werbekuchen abschöpfen zu können. Dafür wollen sie ihre dann auch noch weiter landesweit ausgestrahlten Programme für deren jeweilige Werbung auseinanderschalten können in den Verbreitungsgebieten. Der von Ihnen jetzt genutzte Kanal 11b erlaubt das gesetzlich nicht. Er wird dann aber frei, wenn der Wechsel auf die drei Regionalkacheln 2026, 2027 gelänge. Die Medienbehörde LFK liebäugelt nun mit einer landesweiten Verbreitung aller nicht kommerziellen Veranstalter, 10 an der Zahl, und in 3 oder 4 Lernradios auf diesem Kanal 11b. Es soll aber nicht mehr kosten, als jetzt deren UKW-Verbreitung in Eigenregie kostet und die jetzt aus dem Rundfunkgebührenanteil, der der Medienbehörde zusteht, finanziert wird. Da die Betreiberlizenz für den Kanal 11b DAB+, auf den die Kommerzsender jetzt ausstrahlen, im September 2026 ausläuft, müssen sich die Kommerzveranstalter bis zur Bedarfsanmeldung der LFK bei der Bundesnetzagentur, die soll in 4 bis 5 Wochen erfolgen, für die neuen 3 Regionalkacheln auf den von ihnen bisher beeinflussten Betreiber On Air Service GmbH wohl erneut einigen, um einen glatten Übergang auf diese 3 Regionalkacheln herzustellen. Die jetzt genutzten Transmitter auf dem Kanal 11b werden dann wohl umgestellt, nur müssen in den Frequenzen gegebenenfalls mit einigen Filteränderungen. Um die landesweite Bedeckung mit NKL und Lernradios zu realisieren, braucht es auch unverzüglich einen am besten nahtlosen Anschluss des LFK-Umwidmungsbedarfsanmeldung bei der Bundesnetzagentur mit Sendern bzw. deren Versorgungsqualität in der Fläche für die Nutzung durch NKL und Lernradios auf diesem Kanal. Da durch die gescheiterte Rundfunkanhebung und gesteigerten Anforderungen an die Netzkontrolle, die der LFK zugewiesen wurde, die LFK aber keine hinreichende Knete aus dem ihr zustehenden Rundfunkgebührenanteil hat, unter 2%, für die Umnutzung und Zusatzbeschaffung von Transmitter, Multiplexern und Sendern hat, werden sich die NKL mit einem Eigenbetrieb, den sie jetzt auf UKW betreiben und auch für DAB+ vorstellen, wird die LFK also auf einen Zuschuss aus der Landespolitik angewiesen sein. Sie hat in einem Brief an die Regierungsfraktion, die ihr aus dem Rundfunkgebührenanteil vorenthalten werden, um Kulturausgaben der Staatskasse zu finanzieren, angefragt oder gegebenenfalls das Gleiche zu tun, was sie bei den regionalen kommerziellen TV-Veranstaltern gemacht haben. Also ein Zuschuss an die LFK. Die Regierungsfraktionen Grüne, CDU wollen aber vor den Wahlen nicht ran und haben der LFK eine spröd kalte Schulter gezeigt. Die möglichen 2,4 Millionen Euro, die eigentlich für Kulturförderung aus der Staatskasse zu finanzieren werden, nämlich umzuwidmen. Merke, wir werden also Druck machen auf die demokratischen Fraktionen, wenn ihr RDL weiter in besserer technischer Qualität hören wollt und am besten auch im ganzen Land. Das Grundrauschen für Menschen wie Bürgerrechte und die Demokratie muss also lauter werden, um nicht diese Demokratiefaktoren, die die freien Radios darstellen, jenseits des verblödeten Konsumismus, deren angelegten Programm nicht auch noch zum Verstummen zu bringen. Das meine ich. Mein Name ist Michael.
Die FR4U-Fraktion im Gemeinderat Freiburg findet Puddingessen mit der Gabel offenbar abgelutscht und unpolitisch. Deshalb ruft sie für Montag, 20. Oktober um 16.30 Uhr zum Puddingessen mit stumpfen Messern auf dem Stühlinger Kirchplatz auf. Stadträtin Sophie Kessel zum Messerverbot auf dem Kirchplatz.
Können Sie vielleicht erst mal was zu Freiburg for You sagen? So für Anfänger.
Sehr gerne. Wir sind die Freiburg for You-Fraktion, bestehend aus 2 Stadträtinnen von Volt, eine Stadträtin von Urbanes Freiburg und ich, Sophie Kessel, von Die Partei. Wir haben uns letztes Jahr nach der Kommunalwahl zusammengefunden und machen seitdem gemeinsam Kommunalpolitik.
Mhm. Nun das zum Pudding-Anlass. dieses Messerverbot auf dem Stüdinger Kirchplatz. Wie kam das zustande und warum sind Sie offenbar dagegen?
Zustande kam das, weil das eine Entscheidung des Oberbürgermeisters war. Das ist eine Sache, die er selbst entscheiden kann. Wir hätten uns aber natürlich sehr gewünscht, dass sowas auch im Gemeinderat oder für die Gesellschaft einfach auch noch zur Debatte steht. Genau, jetzt sind die Schilder da und die Regeln auch.
Mhm. Und gut, was ist das Problem damit?
Also für uns ist halt eigentlich wichtig, dass der Stüdinger Kirchplatz nicht mit repressiven Maßnahmen, sondern eher mit präventiven Maßnahmen belebt wird. Und wir haben ja dafür auch ein Gesamtkonzept jetzt in mehreren Schritten am Laufen. Der Kulturkiosk hat erst kürzlich eröffnet. Das Richtfest war eröffnet, tut er ja noch nicht ganz. Es wird neue Sitzgelegenheiten geben. Es gibt ja auch schon ein paar. Also es gibt ja auch Veränderungen auf dem Stüdinger Kirchplatz. Und das wäre eigentlich unser Ansatz für den Umgang mit dem Stüdinger Kirchplatz.
Mhm. Ja, genau. So ein Schildmesserverbot ist ja auch nicht gerade sehr einladend. Ja, können Sie ein bisschen was von Ihrem Konzept noch erzählen?
Also, welches Konzept jetzt?
Für den Stüdinger Kirchplatz.
Ach so, ja, genau. Also das Gesamtkonzept, wie gesagt, geht darum, soziokulturelle und integrative Maßnahmen zu machen, Sitzgelegenheiten, Veranstaltungen. Von mir aus gerne auch die 50-Cent-Pommes das ganze Jahr, die es ja sonst immer nur übers verlängerte Wochenende vom Bürgerverein gibt. Solche Sachen fänden wir auf jeden Fall besser.
Mhm. Also statt Messerverbot und dergleichen repressive Maßnahmen. Jetzt,
ich glaube tatsächlich, also das ist immer noch nicht ganz für mich verständlich, warum es diese Messerverbotszone überhaupt braucht, ehrlich gesagt. Weil der Stüdinger Kirchplatz ist ja polizeilich eh schon als gefährlicher Ort eingestuft. Mhm. Und es dürfen nicht anlassbezogene Kontrollen eh schon stattfinden. Und das Messer, die unter das Waffen, unter das Waffengesetz fallen, nicht erlaubt sind, das ist ja auch außerhalb einer Messerverbotszone der Fall.
Mhm.
Deswegen, also habe ich die Sinnhaftigkeit ist noch nicht so richtig bei mir angekommen, warum es das dann zusätzlich noch braucht, wenn die Polizei eh schon alle möglichen Maßnahmen durchführen kann.
Ja, gab es da irgendwann mal eine Messerstecherei oder sowas?
Ja, das gab es ja letztes Jahr.
Mhm.
Aber ja, ob es das jetzt verhindert, das weiß ich natürlich nicht. Oder ob es das eher verlagert. Das ist ja eher das Risiko, was bei sowas dann auch passieren kann.
Mhm. Ja, jetzt etwas mehr zu einem vielleicht ein bisschen heitereren Thema Ihrer Aktion. Ja, wie kamen Sie da drauf und wie soll das ablaufen?
Also wir kamen natürlich darauf, weil wir selbstverständlich jedem TikTok-Trend hinterherrennen. Und ja, gerade größere Pudding mit Gabelaktionen laufen und die Idee lag dann nahe, Pudding mit dem Messer dort zu essen, wo es halt eine Messerverbotszone gibt. Wir rufen natürlich dazu auf, stumpfe Messer mitzubringen, damit niemand verletzt wird.
Ja, dass die Klinik nicht ständig nicht einen Haufen Lippen und Zungen nachher flicken muss.
Das wollen wir natürlich nicht. Das ist ja auch ein Selbstschutz, genau.
Mhm.
Genau. Wir haben, es wird 106 Gratis-Puddings geben. Wir freuen also uns natürlich, wenn viele Leute kommen und auch Lust haben, mit uns gemeinsam Pudding zu essen und vielleicht tatsächlich auch darüber zu sprechen, über die Messerverbotszone, über repressive Maßnahmen oder warum das offensichtlich auch ein Thema ist in Freiburg, immer wenn es Aktionen oder präventive Maßnahmen gibt, dass man dann auch immer mit repressiven Maßnahmen darauf antwortet. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal, dass das so vorkommt. Das haben wir ja auch schon 2016, bei der Einführung der NachtmediatorInnen gehabt, dass das mehr oder weniger parallel mit dem Boxenverbot kam oder die Aufstockung des VDs. Ja, da kann man gerne dann am Montag drüber sprechen.
Gut. Wie viel Uhr?
16.30 Uhr.
Mhm. Gut, dann auf zum Puddingessen. Ja. Hat ja auch eine leckere Seite.
Auf jeden Fall.
Hören wir mit einem Ohr die Sonarmeldungen aus dem Norden von BW aus Mannheim.
Von Gauersheim bis Landau. Wie die AfD ihre eigenen Skandale inszeniert, um Öffentlichkeit zu gewinnen. Ob beim Denkfest in Landau, beim Aufmarsch in Gauersheim oder bei außenpolitischen Selbstinszenierung von Markus Vohnmeier, das Muster ist dasselbe. Die AfD provoziert gezielt, verkürzt den Diskurs auf Schlagwörter und stilisiert sich anschließend als Opfer einer vermeintlichen Cancel Culture. Es ist eine Taktik, die auf Dauer wirkt. Sie verschiebt die Grenzen des Sagbaren und Machbaren, bindet mediale Aufmerksamkeit. Dabei geraten die rechtsextremen Netzwerke, mit denen die Partei meist offen kooperiert, aus dem Fokus. Drei Vorfälle aus der Region näher betrachtet. Fall 1, Gauersheim, Eskalation mit Ansage. Am Tag der deutschen Einheit kam es im pfälzischen Gauersheim zu einem Zwischenfall, der exemplarisch zeigt, wie die AfD öffentliche Räume zur Bühne eigener Kampagnen macht. Während sich BürgerInnen zu einem zivilgesellschaftlichen Bürgerdialog in dem Ort im Donnersbergkreis versammelt hatten, reiste eine Gruppe von über 40 AfD-AnhängerInnen an. Wie BeobachterInnen und offizielle Stellen feststellten, waren diese Besucher größtenteils nicht aus dem Ort, sondern wurden über den in Gauersheim neu gegründeten Treffpunkt Nordpfalz organisiert. Das ehemalige Gasthaus wird als Anlaufpunkt in der Nordpfalz für Patrioten, Konservative, Selbstdenker und all jene, die ihre Heimat lieben und Gemeinschaft leben, Zitat Ende, von der AfD beworben und dient als Veranstaltungsort für Redner aus dem rechtsextremistischen Umfeld. Der Gauersheimer Bürgermeister Rainer Schlesser berichtete, die Gruppe sei, Zitat, gezielt aufgetreten, um einzuschüchtern. Der Versuch, eine lokale Diskussionsveranstaltung in ein Bedrohungsszenario zu verwandeln, folgt dem bekannten AfD-Muster. Erst provozieren, dann die eigene Aggression als eine Reaktion auf eine angebliche Ausgrenzung deuten. Fall 2. Markus Vohnmeier. Nähe zu Russland und Selbstinszenierung parallel dazu sucht der Baden-Württemberger Co-Vorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Markus Vohnmeier den Kontakt zu Russland. Nach einem zurückliegenden PR-Besuch in den USA kündigte Vohnmeier für das Frühjahr 2026 eine Reise nach Russland an, offiziell um, Zitat, Gesprächskanäle offen zu halten. KritikerInnen sehen darin vor allem den Versuch, der AfD außenpolitische Seriosität zu verleihen und ihre prorussische Haltung als Dialogbereitschaft zu tarnen. Dabei ist Vohnmeier seit Jahren umstritten. Laut Medienrecherchen und Verfassungsschutzbericht pflegt er enge Kontakte ins rechtsextreme Milieu und gilt als Empfänger russischer Einflussbemühungen. In einem Strategiepapier aus dem Kreml wurde er als Abgeordneter unter absoluter Kontrolle bezeichnet. Trotzdem inszenierte er sich selbst als missverstandener Patriot, der, Zitat, Tabus bricht. Ein weiteres Beispiel für die Selbstviktimisierung als politisches Stilmittel. Fall 3. Landau, das Denkfest und die Grenze der Ambivalenz. In Landau schließlich fand mit dem sogenannten Denkfest eine Veranstaltung statt, die vorgab, über Freiheit und Ambivalenz zu diskutieren. Organisiert vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar und gefördert mit öffentlichen Mitteln. Die Einladung der AfD-Politikerin Susanne Dagen, einer zentralen Akteurin der Neuen Rechten, sorgte für Empörung. Dagen sitzt im Dresdner Stadtrat, für den als rechtsextrem eingestuften AfD-Landesverband Sachsen ist seit Pegida-Zeiten vernetzt mit Götz Kubitschek und dem Umfeld des Antaios-Verlags. Die OrganisatorInnen rechtfertigten die Einladung mit dem Verweis auf offenen Diskurs und inszenierten sich, als sie in die Kritik gerieten, umgehend als Opfer einer angeblichen Cancel Culture. Im Einklang einer angeblichen Bedrohungssituation sahen sich die OrganisatorInnen gezwungen, die Veranstaltung abzusagen. Doch Recherchen unter anderem der Rhein-Pfalz zeigten, von den vorgegebenen Bedrohungen gegen die Veranstaltung gibt es keine Belege. Die Eskalation war hausgemacht. Ein Kommunikationsdesaster, das die AfD geschickt für sich instrumentalisierte. Ob im kleinen Dorf, im Bundestag, auf einer Kulturveranstaltung, das Muster wiederholt sich. Die AfD sucht gezielt Konfrontation, provoziert Öffentlichkeit, erzeugt Ablehnung und nutzt diese dann als Beweis für eine angebliche Diskriminierung ihrer Ansichten. So verändert sich die Kritik aus dem Diskurs in ein verkürztes Stimmungs- und Stimmungsmonopol in den Medien. Die Rechnung geht auf, solange politische Akteure, Medien und Institutionen diese Mechanik nicht durchbrechen, etwa indem sie Provokation und Opferinszenierung konsequent als das benennen, was sie sind. Aktionen einer bewussten Strategie zur Aushöhlung demokratischer Debattenräume. Was in Gauersheim, Landau und Berlin geschieht, ist kein Zufall, sondern Methode. Die AfD betreibt eine Politik, die von Empörung lebt und ihre eigene Grenzverletzung zur Tugend erklärt. Wer ihr dabei Raum gibt, läuft Gefahr, zum Statisten in ihrem Stück über die angeblich geknebelte Meinungsfreiheit zu werden. Dagegen hilft nur eins: klare Haltungen, Fakten und der Mut, sich nicht auf das Drehbuch der Provokateure einzulassen. Ein geleaktes Positionspapier der CDU, das maßgeblich vom Automobilverband VDA mitgestaltet wurde, enthielt neben einer Absage an den Verbrennerausstieg ein Sondervermögen für Autobahnen. Gehorsam setzte die Union die Forderungen der Autolobby um. Auf Kosten der Bahn wird weiterhin vor allem der Individualverkehr subventioniert. Während der Bund Milliarden in Autobahnen steckt, fehlen im Südwesten weiterhin Milliarden für den Ausbau zentraler Bahnstrecken. Damit verstärkt sich ein bereits bestehendes Ungleichgewicht. Während das Autobahnnetz weitgehend ausgebaut ist, rollt die Bahn vielerorts noch auf Strecken aus dem 19. Jahrhundert. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums klafft bis 2029 eine Finanzierungslücke von rund 2,3 Milliarden Euro im Schienenverkehr. Betroffen sind unter anderem die ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim und der Ausbau der Oberrheinstrecke Karlsruhe-Basel. Die Strecke Frankfurt-Mannheim gilt als Herzstück des geplanten Deutschlandtakts und wichtiges Bindeglied im europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz. Der viergleisige Ausbau der Oberrheinstrecke zwischen Karlsruhe und Basel soll Engpässe beseitigen und den Güterverkehr auf der zentralen Nord-Süd-Achse Europas beschleunigen. Wenn diese Projekte weiter verzögert werden, verliert der Südwesten seine verkehrspolitische Wettbewerbsfähigkeit, warnt ein Vertreter der Bauindustrie Baden-Württemberg. Gerade exportstarke Regionen wie Rhein-Neckar oder die Oberrheinschiene seien auf leistungsfähige Bahnverbindungen nach Frankfurt, Basel und Rotterdam angewiesen. Zwar hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturvorhaben beschlossen. Gleichzeitig wurde der reguläre Verkehrsetat jedoch um 10 Milliarden Euro jährlich gekürzt. Ein Spardruck, der sich nun vor allem auf die Bahn auswirkt. Wie die fehlenden Mittel für die Schiene aufgebracht werden sollen, bleibt offen. Im Gespräch sind Bürokratieabbau, beschleunigte Genehmigung und private Beteiligung. Ob diese Maßnahmen ausreichen, wird sich erst zeigen, wenn die Finanzierungsbilanz in 2 Jahren überprüft wird. Bis dahin bleibt der Südwesten auf der langen Strecke, während auf den Autobahnen die Bagger rollen, droht auf den Gleisen weiter Stillstand.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 16. Oktober 2025 durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.